Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier sein kann, mit euch zusammen auf Gottes Wort hören. Also ich predige auch mir selbst. Das ist für mich ganz wichtig. Ja. Ich sage, ich stehe hier vorne als einer, der alles schon verstanden hat, der es begriffen hat und der weiß, wie das Leben läuft. Und jetzt will ich mal ein paar Unwissenden mitteilen, wie das Leben so geht. Nein, ich finde es schön, dass Gott mit uns ist und er uns jetzt unsere Herzen aufmacht für dieses Thema. Sprüche klopfen oder Sprüche verstehen? Manche von euch wissen, dass ich in meiner morgendlichen Zeit mit Gott jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen lese. Der Monat hat normalerweise 30 oder 31 Tage. Gut, manchmal fällt dann halt das 31er weg. Im Februar fällt ein bisschen mehr weg. Aber ansonsten kann man so jeden Tag ein Kapitel lesen und dann immer wieder von vorne anfangen. Das ist ganz toll. Das ist die Frage, warum mache ich das? Zunächst einmal einfach deshalb, weil es mir mal ein lieber Bruder in Jesus empfohlen hat. Sagt, mach das mal. Das wird dir helfen. Also habe ich es gemacht. Und wie das so ist, tut man sich mit Gewohnheiten am Anfang ein bisschen schwer. Also zu Beginn habe ich an einem Tag ein Kapitel gelesen und am nächsten Tag vergessen es zu lesen. Und am nächsten auch wieder. Und naja, dann habe ich es ein paar Tage hintereinander nicht gelesen und habe es dann vergessen und eine Zeit wieder gelassen. Und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, boah, da war doch mal was. Ach ja, stimmt, ich wollte ja ein Kapitel in den Sprüchen lesen. Stimmt. Also las ich wieder ein Kapitel. Ja, und so ging das weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, so funktioniert das nicht. Also so funktioniert das nicht. Wenn du etwas nur deshalb tust, weil es dir ein anderer halt empfohlen hat und du denkst, ja, das wird was ganz Gutes sein, dann wirst du es nicht lange machen. Also was hat gefehlt? Wenn etwas in meinem Leben Gewohnheit werden soll, dann muss es einen Sinn ergeben. Ja, dann muss es für mich irgendeinen Vorteil verschaffen. Oh, ja, worin liegt jetzt der Vorteil? Darin, ein Buch zu lesen, das auch noch den Titel trägt, die Sprüche Salomos. Oder wörtlich, die Sprichwörter. Puh. Kann man sich überlegen, sind nicht schon genug Sprüche geklopft aus dieser Welt? Muss ich mich jetzt noch mit einem Buch abquälen, das noch ein paar Sprüche mehr klopft, als schon vorhanden sind? Und während ich das so beschreibe, spürt ihr vielleicht, was da damals so in meinem Verstand und in meinem Herzen so alles vor sich ging. Und dass ich die Sprüche heute immer noch lese und das nun schon seit vielen Jahren, das muss also einen Grund haben, jenseits vom Sprücheklopfen. Da muss es eine Erkenntnis gegeben haben, die irgendwie eine Tür geöffnet hat und die gab es tatsächlich. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte euch helfen. Ich bin jetzt so dieser liebe Bruder von damals, der es mir empfohlen hat, um euch das so ein bisschen nahe zu legen. Ich könnte euch helfen, so diese Hürde ein bisschen leichter zu nehmen, die ich damals nicht so einfach genommen habe. Oder anders gesagt, ich möchte einfach ein bisschen werben für eine Gewohnheit, die dein Leben entscheidend beeinflussen könnte. Und das sind jetzt nicht nur ein paar billige Worte. Jeden Tag ein Kapitel in den Sprüchen zu lesen, das hat mich schon vor manchem bewahrt. Natürlich nur, wenn ich mich daran gehalten habe, an das, was ich auch in den Sprüchen gelesen habe. Klar. Kurz ein Beispiel aus meinem Leben. In Kapitel 6 in den Sprüchen, da wird eindringlich davor gewarnt, für einen anderen Menschen eine Bürgschaft zu übernehmen. Und wieder der Schreiber warnt, sagt, also wenn du das passiert ist, dann renn hin und dann beknie denjenigen, dass du das wieder los wirst und so. Also der meint es da wirklich ernst an dieser Stelle. Ja. Und deshalb habe ich im Lauf meines Lebens das einfach immer wieder verhindert, sogar meinen Kindern gegenüber, keine Bürgschaft übernehmen. Ich wollte einfach der Weisheit Salomos folgen, negative Konsequenzen für mein Leben verhindern. Und dass es die geben kann, das habe ich in meinem Bekanntenkreis erlebt. Dort hat ein christlicher Geschäftsmann für seinen Sohn eine Bürgschaft übernommen, als dieser den Familienbetrieb übernommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Sohn hat den Betrieb in kürzester Zeit in die Insolvenz geführt und Mutter und Vater haben alles verloren. Es waren sehr reiche Menschen. Ich kannte sie persönlich oder kenne sie persönlich. Die hatten alles, was man sich nur wünschen kann. Und jetzt nicht missverstehen, ja, hier hat nicht Gott den Reichtum bestraft und was man da so alles denken könnte. Nein. Falsch. Aber danach wohnten sie in einer kleinen Mietwohnung und waren auf Sozialhilfe angewiesen. Da gibt's keine Schadenfreude von meiner Seite, überhaupt nicht. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie lebensnah Gottes Wort sein kann. Und jetzt wechseln wir die Szenerie. Wir stellen uns einen Raum vor am Königshof von Jerusalem. Dort werden Worte geschrieben. Es ist der Anfang von Sprüche 1. Der wird still und leise alles verändern, was wir über Weisheit wissen. Wir befinden uns im 10. Jahrhundert vor Christus. Mehr oder weniger. Die Zeit ist nicht so wichtig. Wichtig ist der Moment. Da ist ein anonymer Schreiber. Wir werden seinen Namen wohl nie erfahren. Der nimmt sich eine Tontafel oder vielleicht auch eine Papyrusrolle, um darauf zu schreiben. Hat vermutlich sein halbes Leben damit verbracht, Sprüche und Beobachtungen von Salomo und anderen darüber zu sammeln, wie das Leben so funktioniert. Er schreibt. Aber er beginnt nicht mit einem Gebot. Er beginnt nicht mit zum Beispiel, gehorche deinem Vater oder leg gleich los und sagt am Anfang, Weisheit wird dich reich machen und was auch immer. Nein. Er beginnt mit der Suche der antiken Welt nach Weisheit. Und dabei stellt er nicht den König ins Zentrum und auch nicht sich selbst. Er stellt Gott ins Zentrum. Und das war neu unter den orientalischen Weisheitsschreibern. Vermutlich ist das der Grund, warum Sprüche 1 vielleicht eines der wichtigsten Kapitel in der ganzen Heiligen Schrift ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht zu verstehen, wie hebräisches Denken eigentlich richtig funktioniert. Die Eröffnungsverse der Bibel, oder der, nicht der, der Bibel, sondern dieses Buches der Sprüche, Kapitel 1, 1 bis 7, das ist das, was hebräische Gelehrte einen programmatischen Prolog nennen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Nein, Spaß. Es ist einfach eine technische Art zu sagen, da kommen jetzt nicht nur ein paar unbedeutende Worte, da kommt jetzt nicht nur so ein paar einführende Worte, die man dann gleich wieder vergessen kann. Es ist ein Manifest. Es ist eine Erklärung, die das Buch der Sprüche definiert. Der Text beginnt so. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht oder auch Disziplin. Und zu verstehen, verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Und dann richtet sich der Autor an die Jungen und die Unerfahrenen, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Aber damit hört es noch nicht auf. Es heißt, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Also nicht nur die Jungen und Unverständigen können aus diesem Buch etwas lernen, sondern es ist auch für die geschrieben, die sich zu den Weisen zählen. Also zu den Menschen, die andere unterweisen, die andere lehren. Also können auch aus den Sprüchen die Orientierung empfangen, die, ja, ich sag mal so ein bisschen ein gewisses intellektuelles Niveau voraussetzen. Und dann folgt eine Aussage, auf der das gesamte Buch aufgebaut ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Lass uns noch mal kurz zurückgehen zu Vers 1. Dort steht, dies sind die Sprüche Salomos. Achten wir mal darauf, was hier nicht steht. Hier steht nicht, dies sind die Gebote Salomos. Hier steht auch nicht, dies sind die Gesetze Salomos. Hier steht, dies sind die Sprüche Salomos. Und das hebräische Wort für Sprüche, das ist Mishle, hat den Wortstamm Mashal. Und das bedeutet vergleichen. Das bedeutet danebenlegen. Also diese Sprüche, ein Sprichwort, das ist kein Befehl, der von oben erteilt wird. Es ist ein Vergleich. Es ist eine Beobachtung. Ein Spiegel, auf dem man sich selbst betrachten kann. Mehr ist es nicht. Kein Befehl. Ein Spiegel. Und genau das ist revolutionär. Im antiken Nahen Osten hatten solche Texte wie die Sprüche meistens das Ziel, Autorität zum Ausdruck zu bringen. Also da ist ein Beispiel, der babylonische König Hammurabi zum Beispiel, der ließ seine Gesetze in Stein meißeln, damit jeder gewusst hat, ich bin's, ich habe die Macht. Das war das Ziel. Aber Salomo oder wer auch immer in seinem Namen geschrieben hat, der hat etwas anderes getan. Er sammelte Beobachtungen darüber, wie die Welt funktioniert. Es waren keine Anordnungen, es waren Beobachtungen. Und damit verändert sich auch praktisch die Art und Weise, wie man das liest, was als nächstes kommt. Zum Beispiel in Vers 7, man könnte sagen, das Scharnier des gesamten Buches. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das hebräische Wort für Furcht kann auch Angst bedeuten. Aber es bedeutet viel mehr als nur Angst haben. Hier wird das Gefühl von Ehrfurcht betont. Also Ehrfurcht als eine Haltung der Seele gegenüber etwas Heiligem. Und dann gibt es hier noch ein Detail, das alles verändert. Der Text sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nein, hier steht nicht Weisheit. Das hebräische Wort ist Da'at, Erkenntnis, und nicht Hokma, Weisheit. Und wer am Anfang denkt jetzt, oh, der und sein Hebräisch und so vieles am Anfang und so. Naja, ich habe mir das auch überlegt, ob ich euch damit belasten soll, kann, muss. Aber diese Wortbedeutungen, diese Unterscheidungen, die sind wichtig. Die sind wirklich wichtig. Erkenntnis ist das Rohmaterial. Es ist die Wahrnehmung, es ist Bewusstsein, es ist die Fähigkeit, das Echte zu erkennen. Und Weisheit ist das, was mit diesem Material gebaut wird. Also es baut aufeinander auf. In Sprüche 9 wird man später lesen, der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn. Hier, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Man kann ohne Ehrfurcht nicht richtig wahrnehmen. Ohne die Furcht des Herrn bleibt alles verschwommen. In Vers 7 heißt es, dass Ehrfurcht der Anfang der Erkenntnis ist. Naja, Anfang als Wort trifft es nicht wirklich. Das hebräische Wort weist auf viel Bedeutungsvolleres hin als Anfang. Hier steht Anfang im Sinn von Fundament, ein Boden, auf dem alles aufgebaut ist. Stellen wir uns zum Beispiel ein Gebäude vor. Weisheit ist die Struktur des Gebäudes. Da gehören die Wände dazu, die Räume dazu, das Dach, alles, was so zum Gebäude dazugehört. Aber dieser ehrfurchtsvolle Respekt gegenüber Gott, das ist nicht nur der erste Stein, den du legst, also im Sinn von so einem Eckstein, sondern es ist der Boden selbst. Es ist das, was das Bauen möglich macht. Ohne festen Boden ist für uns alle klar, was dann mit dem Gebäude passiert. Irgendwann fällt es ein. Das ist kein Bild, das der Schreiber leichtfertig verwendet. Es ist die Architektur. Und deshalb zieht dieser Bibeltext so mit chirurgischer Präzision eine Linie zwischen zwei Dingen, die man leicht verwechseln kann. Da gibt es diese technische Weisheit. Das ist diese Fähigkeit, Muster zu erkennen, verstehen, wie Dinge funktionieren, intelligente Entscheidungen zu treffen, Weisheit, praktisch, die kann man in Klassenzimmern lehren. Aber die wahre Weisheit, die Weisheit, die wirklich zählt, die beginnt dort, wo man versteht. All diese technische Weisheit, die hat ein Fundament, das überhaupt nicht technisch ist. Weisheit beruht auf einer ehrfurchtsvollen Beziehung zu Gott. Vers 7 sagt es unverblümt, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Der Tor, das ist im Hebräischen so eine moralische, böse, sture Person, sie verweigert sich jeglicher Korrektur. Sie verachtet die biblische Grundlage. Sie lehnt Ehrfurcht Gottes ab. Und deshalb spielt es gar keine Rolle, wie viel technische Weisheit diese Narren oder Toren auch haben. Sie sind nicht wirklich weise. Wissenschaftler haben diesen Text hier untersucht Und sie weisen darauf hin, dass dieser kleine Abschnitt am Anfang des Buches sich von allem anderen in diesem Buch total unterscheidet. In Versen 1 bis 6, da geht es um den Zweck des Buches, also für wen ist es gedacht, was haben die davon, die es lesen und so weiter. Aber Vers 7 macht was ganz anderes. Da verändert sich der Ton. Plötzlich bist du nicht mehr in der Welt von nützlichen Werkzeugen. Du bist in der Welt des Glaubens angekommen, in der Welt der Ehrfurcht. In der Welt, in der eine grundlegende Entscheidung alles andere definiert. Es ist so, als würde der Schreiber zu uns sagen, schau, ich werde dir in den folgenden Seiten, 31 Kapitel lang, ganz viele praktische Ratschläge geben. Aber bevor du anfängst, irgendetwas davon zu lesen, musst du eines verstehen. Diese Ratschläge funktionieren, wenn du verstehst, dass Weisheit nicht bei dir beginnt. Weisheit beginnt mit dem heiligen Gott. Und das ist sowas von gegensätzlich zur antiken Literatur der damaligen Zeit. Damals begannen Weisheitstexte mit einer Zuschreibung an den König, irgendeinen König. Wir haben vorhin diesen Babylonier erwähnt. Der würde dann schreiben, dies sind die Sprüche von König Hammurabi. Und der Schwerpunkt bleibt dann auch auf dieser menschlichen Autorität. Bei den Sprüchen ist es was völlig anderes. Also hier geht es um eine deutlich jüdische Grundlage. Hier wird deutlich, Autorität kommt hier nicht vom Schreiber, nicht von König Salomo, sie kommt allein von Gott. Und du bekommst nur Zugang zu dieser Weisheit, also zu diesem Buch auch der Sprüche, wenn du eine ehrfurchtige Haltung gegenüber Gott einnehmen kannst, sonst funktioniert es nicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Zunächst eine positive Aussage. Gottes Furcht ist das Fundament. Der zweite Satz, eine negative Warnung. Toren lehnen dieses Fundament ab. Hier beginnt der Text etwas zu offenbaren, was sich durch den Rest des ganzen Buches ziehen wird. Ablehnung von Weisheit. Das ist kein intellektueller Fehler. Das ist eine moralische Entscheidung, ein Akt der Rebellion. Also in den Sprüchen taucht dieses Wort für Tor und Narr immer wieder auf und immer in derselben Eigenschaft. Ein Tor ist keiner, der es nicht weiß. Es ist einer, der es nicht wissen will. Jemand, der sich Beweise anschaut und dann sagt, ist mir egal. Denken wir mal kurz drüber nach. Der Unterschied an dieser Stelle ist nicht zwischen Dummheit und Klugheit, dass man sagt, ja, die Toren sind alle dumm. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Unterschied besteht zwischen Offenheit und verschlossener Abwehr. Aber warum ist das alles so wichtig? Weil es weit über das Buch der Sprüche hinausreicht. Weit darüber hinaus. Es wird uns wie so ein Motto überall in der Heiligen Schrift begegnen. Zum Beispiel das erste Buch Mose. Jeder hat schon von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gehört. Das ist kein Baum der Unwissenheit. Das ist ein Baum der Weisheit. Und die Versuchung von Adam und Eva, die wird nicht von Unwissenheit bestimmt, dass man sagen kann, naja, sie wussten halt nicht Bescheid. Nein, die wussten Bescheid. Es ist Weisheit ohne Ehrfurcht. Bei Adam und Eva, es ist die Anmaßung zu wählen, ohne sich dabei Gott zu unterwerfen. Oder denken wir an das Buch Hiob. Das gesamte Buch ist eine Erkundung dessen, was passiert, wenn ehrfurchtsvolle Weisheit an eine Wand stößt, die man nicht einfach so durchdenken kann. Und weg ist sie. Hiob hat es nicht an Ehrfurcht gefehlt. Also wenn man so Hiob 1, Vers 1 liest. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Also das kannst du dir als Urkunde an die Wand hängen. Das ist toll. Er fürchtete Gott. Er wandte sich ab vom Bösen. Aber seine Intelligenz hat nicht erklären können, was mit ihm geschieht. Das ganze Buch erzwingt eine Frage, die in Sprüche 1 aufgeworfen wird. Gibt es eine Weisheit, die über das hinausgeht, was für den Menschen erklärbar ist? Im 5. Buch Mose, da lässt Mose den Menschen zum Beispiel die Wahl. Er sagt, ich lege euch heute Leben vor und Tod, Segen und Fluch, wählt das Leben. Das ist dasselbe Muster. Du hast die Möglichkeit zu wählen, aber nur eine Entscheidung ist klug. Und die erfordert eine Unterwerfung unter den heiligen Gott. Oder schauen wir in die Evangelien. Jesus hat ja oft in Gleichnissen gelehrt, in Vergleichen, Geschichten, und die haben Offenheit erfordert. Nicht bloß Intelligenz, so eins und eins ist zwei und so hat es nicht funktioniert mit den Gleichnissen, oder was heißt hat nicht, es funktioniert so nicht. In Matthäus 11 lobt Jesus seinen Vater im Himmel dafür, dass er diese Dinge vor den Weisen und Gelehrten verbirgt und sie den kleinen Kindern offenbart. Die Weisheit der Welt, die Fähigkeit, Muster zu erkennen, das ist nicht dasselbe wie Weisheit Gottes. Menschliche Weisheit bewirkt sogar oft das Gegenteil von göttlicher Weisheit. Und genau das möchte der Verfasser der Sprüche Salomos ganz am Anfang klarstellen. Wir bekommen den Sprüchen praktische Ratschläge zu lesen. Da geht es um Geld, da geht es um Arbeit, da geht es um Beziehungen und. Und diese Tipps, glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Das sind sie. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass sie nur dann wirken, wenn man sie aus einer demütigen und ehrfurchtsvollen Haltung Gott gegenüber anwendet. Sonst funktioniert es nicht. Und deshalb ist dieser 7. Vers nicht irgend so ein nachträglicher Gedanke im Prolog, den man halt so irgendwie hinten angehängt hat. Es ist praktisch der Schlüssel, der alles freischaltet. Im gesamten Nahen Osten, da gab es zur damaligen Zeit sowas, was die Wissenschaftler Weisheitsbewegung nennen. Also da haben Denker in Babylon, in Ägypten, in Syrien und wo auch immer Texte verfasst. Und darin ging es darum, wie man gut lebt, wie man so die Welt versteht, wie man gute Entscheidungen trifft. Waren nicht alles geistliche Texte, manche haben die Götter noch nicht mal erwähnt. Ja, sie haben einfach darüber gesprochen, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, der Verfasser der Sprüche war mit diesen Leuten durchaus im Gespräch. Aber er hat einen grundsätzlich anderen Ansatz vertreten. Er sagt, ja, es gibt praktische Weisheit. Ja, es gibt Muster in der Funktionsweise dieser Welt. Aber das hält man nur durch, wenn man in einer Beziehung zu Gott verwurzelt ist. Als Abraham in 1. Mose 22 vor Gott steht, da sagt der Text, er hatte Ehrfurcht. Also Abraham hat keine Angst. Der ist nicht gerannt und hat geschrien oder irgend sowas, ja. Er stand in totaler Ehrfurcht. Das ist Weisheit. Und wenn der Psalmist im Psalm 111 sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, dann sagt er damit genau das Gleiche, wie in Sprüche 1 und Sprüche 9 gesagt wird. Wahre Weisheit beginnt dann, wenn du anerkennst, dass es jemand gibt, der größer ist als du. Und das widerspricht allem, was einem die moderne Welt zu lehren will. Und keiner von uns hier drin ist davor gefeit. Jedes Selbsthilfebuch im Regal sagt dir, vertraue dir selbst, glaube an deine Vernunft, pack die Dinge an, mach dir einen Plan und was auch immer. Sprüche 1 sagt etwas anderes. Natürlich ist es wichtig, dass wir selbstbewusst sind, klar. Aber dieses Selbstbewusstsein, das muss in einer Beziehung zu Gott verwurzelt sein, nicht in uns. Sonst handeln wir wie Toren und Narren, die es eigentlich besser wissen müssten, die sich aber weigern, der Weisheit Gottes zu folgen und deshalb scheitern. Die Sprüche Salomos sind eben nicht Gottes Gesetz. Sie folgen seiner Weisheit. Und genau das unterscheidet dieses Buch von allen anderen im Alten Testament. Die Sprüche Salomos sind nicht in erster Linie Gottes Gesetz. Sie sprechen von Gottes Weisheit im ganz normalen menschlichen Leben verwoben, in Prinzipien, in Naturgesetzen, in Abläufen und Regeln. 31 Kapitel, ein riesiger Fundus an Weisheit, die helfen, ein Gespür dafür zu entwickeln, was hilfreich und nützlich ist. Es ist wie mit dieser Geschichte, wenn du diese 31 Kapitel immer wieder liest, von einem Schüler, der zu seinem Weisen kommt und sagt, wie komme ich zu Weisheit? Wie komme ich zu Weisheit? Dann sagt er, hol mir Wasser mit diesem Korb. Dann geht er mit einem weiten Korb Wasser holen. Füllt Wasser rein, kommt zurück, der Korb ist leer. Klar, ist ja ein Weidenkorb, geht das Wasser wieder raus. Sagt der weise Gelehrte, geh nochmal Wasser holen. Geht er wieder Wasser holen. Kommt zurück, was ist mit dem Korb? Leer. Sagt der Weise zu ihm, geh nochmal Wasser holen. Okay, er ist ja gehorsam, gehorsamer Weise, geht wieder, Schüler geht wieder, kommt zurück, der Korb ist leer. Dann traut sich der Schüler seinen gelehrten Meister zu fragen, weißt du, ich hole da jetzt immer Wasser und der Korb ist ja jedes Mal leer. Dann sagt er, hast du dir den Korb angeschaut? Am Anfang und jetzt? Am Anfang war er schmutzig und jetzt? Jetzt ist er sauber. Das passiert, wenn du die Sprüche täglich liest. Ein riesiger Fundus, der dir hilft dabei, ein Gespür für das zu entwickeln, was nützlich, hilfreich und weise ist. Das Ziel ist, dass du in deinem Leben deine Frau oder deinen Mann stehen kannst, in deinem ganz normalen Leben. Aber all das bedeutet nichts ohne diesen Prolog aus Sprüche 1, 1 bis 7. Wir müssen verstehen, Weisheit beginnt nicht mit uns. Sie beginnt mit Gott. Ich sage immer spaßeshalber, es gibt nur einen Gott, und ich bin's nicht. Müssen wir erkennen. Das hebräische Wort Musa in Vers 2 bedeutet Zucht oder Disziplin. Da denkt man schnell an eine Strafe, aber eigentlich bedeutet es Formung oder Erziehung. Und das passiert, wenn dich jemand korrigiert, der weiser ist als du. Und du bereit bist, ihm zuzuhören. Das ist das Gegenteil von Arroganz. Es ist das Gegenteil eines verschlossenen Geistes, da ist man offen. Es bedeutet, denke, aber aus einer Haltung der Demut heraus. Das hebräische Wort für Verachtung in Vers 7 bedeutet, etwas ohne Wert zu betrachten, es abzutun. Also keine Unwissenheit, es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ob bewusst oder unbewusst. Hier ist jemand, der zwar Weisheit sieht, aber der dann sagt, ja, geh mal meinen Weg. Glaubt, er ist besser. Hört sich klüger an, hört sich besser an. Also der Tor, der Narr ist nicht jemand, der es nicht wissen kann, sondern der sich dagegen entscheidet. Und auch wenn man etwas nicht anpackt, es einfach laufen lässt, entscheidet man sich dagegen. So wie Jesus gesagt hat, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Automatismus. Ja? Wer sich nicht dafür entscheidet, für die Weisheit Gottes, für Ehrfurcht Gott gegenüber, der ist einfach dagegen. Der macht's halt nicht, der ist ein Narr. Eines der auffälligsten Dinge, jetzt komme ich langsam auf die Zielgerade, ist, dass Sprüche 1 ganz neu definiert, was es heißt, intelligent zu sein. Das fand ich spannend. In der modernen Welt, da bedeutet Intelligenz die Fähigkeit, Probleme lösen, Muster erkennen, klar zu denken, aber in den Sprüchen Salomos bedeutet Intelligenz die Fähigkeit, die Realität so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Also zu verstehen, wie die Welt, die Gott geschaffen hat, in Ehrfurcht Gott gegenüber funktioniert. Oder Entscheidungen zu treffen, die zum Leben führen, nicht weg davon. Und diese Fähigkeit, das ist nicht in erster Linie eine Frage des Intellekts. Also nach dem Motto, nur die Klugen können weise sein. Nein. Es ist eine Frage von Charakter und der ehrfurchtsvollen Beziehung zu Gott. Es geht darum, bereit zu sein, sich unterrichten zu lassen. Vers 5 sagt, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten. Also zuhören erfordert Offenheit. Es erfordert die Bereitschaft, korrigiert zu werden. Ein weiser Mensch ist laut den Sprüchen jemand, der nicht nur seinem eigenen Urteil vertraut. Er sagt, oh, ich weiß das. weiß es besser als du. Wer bist du denn? Kommst du an, willst du mir einen Rat geben? Ein Weiser macht es anders. Ein Törichter ist genau der, der das tut, das verachtet. Und das ist eine vollständig neue Definition von Intelligenz. Und dann ist dem Verfasser der Sprüche noch was wichtig. In Vers 3 erwähnt er nicht nur Weisheit, da wird von Gerechtigkeit und Recht und Redlichkeit gesprochen. Warum? Naja, laut den Sprüchen kann man nicht wirklich weise sein, wenn man nicht auch gerecht ist. Weisheit, die nicht im Dienst von Gerechtigkeit steht, ist keine Weisheit. Also denk zum Beispiel an kriminelle Menschen, die können schon klug sein, listig. Betrüger kann clever sein, aber sie sind nicht klug, weil ihre Intelligenz nicht auf das Richtige ausgerichtet ist. Wahre Weisheit, also die, die in Gottesfurcht verwurzelt ist, die neigt sich immer zur Gerechtigkeit. Sie birgt sich immer zu dem hin, was richtig ist. Das ist eines der Merkmale, das den Sprichwörtern eine besondere moralische Kraft verleiht. Andere Texte sagen, wenn du das und das und das und das tust, dann kannst du so und so Erfolg haben. Die Sprüche sagen, so und so kann man auf eine gerechte Weise erfolgreich sein. Das ist der entscheidende Unterschied. Also das ist, was Sprüche 1 macht, wenn man es im Ganzen betrachtet. Der Verfasser gibt dir nicht gleich gute Ratschläge mit auf den Weg. Ganz im Gegenteil, er beschreibt quasi ein Betriebssystem, wie bei einem Computer, auf dessen Basis das alles andere funktioniert. Und genau das macht sie innerhalb der Weisheitstradition des alten Nahen Ostens einzigartig. Also wenn ein König zum Beispiel Weisheitsliteratur zusammengestellt hat, dann hat er gesagt, ich bin weise und deshalb tut, was ich euch sage. Bei den Sprüchen Salomos wird das auf den Kopf gestellt. Ich fasse zusammen. Ich behaupte mal ganz kühn, wenn du Sprüche 1 verstehst, und deshalb wäre es vielleicht geschickt, sich damit zu befassen, wenn du Sprüche 1 verstehst, kannst du nachvollziehen, wie die gesamte Bibel funktioniert. In der gesamten Bibel herrscht eine Spannung zwischen zwei Dingen. Einerseits menschlichem Wissen und andererseits der Weisheit Gottes. Und die Bibel sagt immer wieder dasselbe. Von 1. Mose bis Offenbarung. Sie sagt immer wieder dasselbe. Menschliches Wissen ist nützlich. Aber es reicht nicht aus. Deshalb musst du dein Wissen der Weisheit Gottes unterwerfen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Also, das waren jetzt nur die ersten 7 Verse von Sprüche 1. Es warten noch 31 Kapitel auf dich. Und die sind voll Weisheit und Gerechtigkeit. Ist nicht immer spannend zu lesen, gebe ich zu. Ja. Aber man kann einen Schatz heben, einen richtigen Schatz heben. Ich tue das schon seit vielen Jahren täglich. Und mit jedem Kapitel ergeben sich, trotzdem ich es immer wieder lese, immer wieder neue, spannende, überraschende Erkenntnisse. So wie jetzt ein paar Bauarbeiter in Belgien ein Haus renoviert haben. Und im Boden, als sie ein Rohr verlegt haben, Goldbarren gefunden haben, im Wert von 9 Millionen Euro. Nicht schlecht. Das war überraschend. Naja, sie haben nichts davon. Aber sie haben immerhin was gefunden. Das ist hier anders. Hier haben wir was davon, wenn wir diese Schätze heben. Am Anfang der Predigt habe ich von den Konsequenzen einer Bürgschaft erzählt. Die Weisheit Gottes in den Sprüchen Salomos rät davon ab. Warum? Weil dir genau das passieren kann, was den Geschäftsleuten passiert ist. Das kann dich in den Ruin treiben. Vielleicht wussten diese christlichen Geschäftsleute nichts von dem, was in Sprüche 6 steht. Das wäre tragisch. Du kannst es für dich ändern, indem du die Sprüche Salomos liest. Aber es ist deine Entscheidung. Ich mache da auch gar keinen Druck. Ich frage auch gar nicht nach. Ganz bestimmt nicht, ja. Aber ich bin mir sicher, wenn du in der Ehrfurcht Gottes lebst, wenn du dir die Weisheit Gottes zu eigen machst, dann wird dir das bei der Entscheidung helfen. Nach den Sprüchen verachten nur die Toren und Narren Weisheit und Zucht. Naja, wer möchte sich schon gern als Tor oder Narr bezeichnen lassen, oder? Amen.